jetzt haben wir zwei Kandidatinnen und jetzt ist die Möglichkeit da, diese Kandidatinnen näher kennenzulernen. Der Ablauf ist folgendermaßen: Jeder Kandidat, also Sebastian Perdewitz und Solveig Köbel, haben jeweils 20 Minuten, sich vorzustellen, und dann können wir wie so ein Town Hall, ja, wie das so heißt, so neudeutsch, also in so einer Fragerunde ganz offen nochmal gucken, was wollen wir vertiefen. Dazu würde ich Sebastian Perdewitz bitten, nach vorne zu kommen, und er hat das Wort in den nächsten 20 Minuten. Und einen kleinen Applaus. Er macht das auch ehrenamtlich. Für uns ist alles noch ein Lernfeld. Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo. Dankeschön für die Anmoderation. Mein Name ist Sebastian Perdewitz. Ich sage vielleicht zwei, drei Grunddaten. Dann würde ich versuchen, euch und Sie auf so eine kurze Reise mitzunehmen, die erklären soll, warum ich heute hier stehe und behaupte, die Stadt braucht einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin, und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich bin 81 geboren in Erfurt, bin hier zur Schule gegangen, habe ein Studium hier gemacht, bin dann nach Marburg, in Berlin habe ich eine Familie gegründet und bin dann mit der Familie wieder zurück nach Erfurt gekommen, lebe jetzt hier mit zwei Kindern, arbeite bei einem Sozialverband und ja, die Geschichte, warum ich hier stehe, die begann für mich eigentlich an einem Montagmorgen um 7.30 Uhr auf dem Schulweg mit meinem kleinen Sohn Jakob. Der springt ja auch irgendwo rum. Und die Situation war diese, dass etwa so 10, 15 Zentimeter vor ihm auf dem Schulweg ein Auto stehen blieb. Das war für uns damals nicht die erste brenzlige Situation direkt vor der Schule. Das hat mich damals dazu veranlasst, einen dringlichen Appell zu formulieren an den Oberbürgermeister, an die Stadtratsfraktion. Und ich bin dann eingeladen worden in den Ausschuss für Verkehr, konnte da diese Problematik nochmal vorstellen. Nadja, du warst auch mal dort vor Ort. Und dann gab es nochmal eine Begehung mit der Schule, mit dem Verkehrsamt, mit der Polizei, die war noch dabei. Und ich konnte erleben, wie schnell und unkompliziert man mit der Verwaltung zu einer guten Lösung kommt, wenn man an die richtigen Leute kommt und wenn das, ich sag mal, das Problem eingegrenzt ist. Ich habe mir dann angeschaut, wie sieht denn das an anderen Kitas und Schulen in Erfurt aus, und musste feststellen, dass die Situation tatsächlich fast überall katastrophal ist, vor allem in den Morgenstunden. Ne? Gispersleben hat ein großes Problem, Blumenstraße und so weiter. Ich habe dann geschaut, was machen eigentlich andere Städte in Deutschland mit den sogenannten Elterntaxis, und bin auf die Stadt Osnabrück gestoßen. Die haben dort in einem einstimmigen Ratsbeschluss eine Bannmeile ins Leben gerufen. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Es geht im Grunde genommen lediglich darum, zwischen 7.30 Uhr und 8.15 Uhr in einem Umkreis von ca. 250 Metern, um die Schulen den Autoverkehr draußen zu lassen, sodass Kinder völlig gefahrenlos zu Fuß dorthin kommen können. Ich bin überzeugt, dass sowas wie eine Verkehrswende irgendwann mal kommen wird. Und vielleicht nicht morgen und übermorgen, aber spätestens in 15, 20 Jahren werden wir uns Fragen stellen, die Mobilität ganz anders beantworten. Und für mich ist immer eine spannende Frage in Erfurt: Was machen wir eigentlich in 15 Jahren mit den ganzen Parkhäusern, die wir heute noch bauen und auch brauchen? Wir haben 46.000 Einpendler, aber in 15 Jahren brauchen wir vielleicht innovative Nachnutzungskonzepte. Und ein Punkt, den ich spannend fände für eine Stadtverwaltung, wäre so etwas wie ein Amt für Zukunftsfragen ins Leben zu rufen, das sich damit beschäftigt, so Querschnittsthemen zu beantworten. Also ich denke da so an die Ämter Verkehr, Stadtentwicklung, Kultur und Bildung, aber auch Wirtschaft und Soziales, dass es da eine pfiffige kleine Gruppe gibt, die sich mit Themen beschäftigt. Ja, also ein anderes Thema der Zukunft ist Wasserversorgung. Wir wissen, dass die Pegel in Erfurt immer weiter steigen, die Niederschläge werden immer weniger, wir sind aber eine wachsende Stadt. Wie sieht sowas in 15 Jahren aus? Ja, oder Demografie? Und das Schöne an diesem Amt für Zukunftsfragen ist, dass es das schon gibt, gar nicht so weit weg, in der Stadt Nordhausen. Dort hat die Stadtverwaltung gesagt, wir brauchen sowas, also richten wir das ein. Und da könnte man schauen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und die eigentliche Frage, die ich habe, warum gibt es so ein Amt für Zukunftsfragen nicht schon seit 10 Jahren in Erfurt? Und für mich hat das ganz viel damit zu tun, wie die Themen hier gesetzt werden. Und wenn ich mir die letzten sechs, acht Wochen anschaue, wie Wahlkampf stattfindet, ja, da werden Kürbisse gestreichelt, da wird Pittiplatsch die Hand geschüttelt, da werden auf und an Tannenbäume verglichen und zum Silvesterlauf wird Hase und Igel auf den Domplatz gespielt. Also so sieht im Moment der Spitzenwahlkampf der Spitzenkandidaten der SPD und der CDU in der Landeshauptstadt Thüringens aus. Und ich glaube, da geht etwas mehr. Ich würde Sie gerne auf eine zweite, zu einer zweiten Station mitnehmen, auf den Anger, und dort ein Thema anschneiden, was viele Menschen in Erfurt rund um den Jahreswechsel beschäftigt hat. Das war die Schlagzeile, dass Alphatex schließt. Und wir wissen, am westlichen Anger gibt es schon 3, 4 leerstehende Lokale. Und das Schöne bei dieser Frage der Innenstadt ist, dass es eigentlich ein Einzelhandelskonzept geht. Und da steht geschrieben, eine zügellose Ausweitung von Einzelhandel gilt es zu vermeiden, da auch nicht davon auszugehen ist, dass die Kaufkraft in Erfurt weiter steigt. Wir wissen zwar, die Menschen, die Bevölkerungszahl wächst, aber viel Kaufkraft geht eben auch ins Internet. Diese eigentliche Geschichte dahinter, die fängt für mich eher an, vor ziemlich genau 2 Jahren mit der Schlagzeile, dass das Zentrum schließt. Und die parallele Schlagzeile dazu war, dass ein Investor das ganze Areal gekauft hat und ganz großartige Pläne hat. Und die interessante Fußnote dabei für mich war, dass die CDU-Ortsvereine mit ihrer Spitzenkandidatin Frau Walzmann und gemeinsam mit dem Investor eine Veranstaltung geplant haben, auf der dieser sein Konzept für die ehemalige Zentrumsfläche vorgestellt hat. Das hat mich nicht nur geärgert, sondern auch ein bisschen stutzig gemacht. Und ich habe mich dann mit 2 Freunden, Roman, du warst dabei, wir haben uns hingesetzt, haben da lange drüber gesprochen, haben gesagt, wir wollen da einen Gegendiskurs mal fahren. Und in der Folgeveranstaltung, und wir haben dann eine Veranstaltung geplant, die hatte den Titel Die fehlende Diskussion zum innerstädtischen Investmentpoker. Kann Erfurt mehr als KUKA, Entenrennen und Shoppingzone? Das war damals das Brettschneider-Zitat in der Zeitung. Das haben wir auch in den Titel der Veranstaltung mit aufgenommen. Und in der Folgeveranstaltung hatten wir Frau Walzmann auch mal geladen und wir haben die Frage gestellt, wem gehört denn eigentlich die Stadt? Und wie Politprofis das machen, hat sie auch geantwortet, den Bürgerinnen und Bürgern. Für mich beweist das Zentrum, das Beispiel des Zentrums eigentlich genau das Gegenteil. Ja, also wie viele Menschen in Erfurt kennen Sie, die fast 20 Jahre Clubkultur gegen eine Shopping Mall in Erfurt eingetauscht hätten? Und wenn den Bürgern, also uns tatsächlich die Stadt gehören würde, dann würde da bei so einer Podiumsveranstaltung nicht nur der Investor sitzen und die Bewerbung der Veranstaltung wäre auch nicht nur auf so ein Publikum geeicht, sondern es würde einfach ein größeres Publikum ansprechen. Und das ist da nicht der Fall gewesen. Die Geschichte bringt aber auch einen Schatz mit und das ist vielleicht das, was auch die Mehrwertstadt mit ins Leben gerufen hat. Wir haben angefangen, genau hinzugucken und genau zu gucken, wer sind die Akteure, die hier Sachen in die Wege bringen und auch Entscheidungen fällen. Und zu dem nächsten Punkt würde ich Sie gerne einladen, mitzukommen. Wir verlassen mal den Anger, gehen durch die Bahnhofstraße zum Bahnhof, lassen auch das Intercity rechts liegen und bewegen uns mal auf diese Fußgängerbrücke, die über den Schmidtstädter Knoten führt. Und wir blicken erstmal noch ins Nichts, aber wir wissen, was dort entstehen soll, nämlich die ECE City Ost. Da entsteht ein ganzes Viertel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Pläne kennt. Im Bahnhof kann man die sich anschauen. Bürotürme, Konferenzzentren, Wohnraum. Also ein ganzes Hochglanzviertel, was neu geplant wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da eine Beteiligungsveranstaltung gab oder dass irgendwann mal in Erfurt die Frage gestellt wurde, liebe Leute, wir planen dort ein komplett neues Viertel. Was habt ihr für Ideen? Ja, inzwischen ist aber zumindest in der Verwaltung durchgedrungen, dass man den Zughafen dort irgendwie belassen sollte. Es gab aber eine Beteiligungsveranstaltung, als der Verwaltung klar wurde, na, wenn wir da ein Hochglanzviertel hochziehen, dann sollten wir vielleicht auch diese in die Jahre gekommene Fußgängerbrücke neu planen. Und da machen wir eine Beteiligungsveranstaltung. Und ich habe den Vergleich schon mal gebracht. Ne? Das ist für mich, wie wenn ich mich mit meiner Frau dazu entscheide, wir bauen ein Einfamilienhaus, ich plane und baue aber alleine. Und wenn es dann darum geht, dass wir noch einen Fußabtreter brauchen, dann sage ich, da darfst du heute mitkommen, wir fahren ins Möbelhaus. Das ist so dein Part. Und ich finde, wenn Beteiligung so in Erfurt abläuft, dann braucht sich ein Oberbürgermeister auch nicht zu wundern, wenn er zum Jahresempfang lädt, zum Bürgergespräch ins Rathaus und dann kommt da keiner. Und die Thüringer Allgemeine, die schreibt dann noch hämisch dazu, dass von den 15 Leuten, die der Einladung gefolgt sind, die Hälfte aus der Verwaltung war. Die Veranstaltung, die wir gemacht haben, zusammen mit Roman die fehlenden Diskussionen, die waren immer gut besucht. Also offensichtlich gibt es hier schon ein Bedürfnis von den Menschen in Erfurt mitzureden, wenn es um die Geschicke der Stadt geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier, das nicht Mann, sondern ein Oberbürgermeister, eine alte Tradition anknüpfen sollte, die damals der Statthalter Dahlberg eingeführt hat. Ich weiß nicht, wer den kennt. Dahlberg, ist das ein Begriff? Da einigen Linken, der hat politische Assemblées eingeführt. Das waren so erste Sternstunden der Bürgerbeteiligung. Einmal die Woche konnten da Erfurter zum Gespräch kommen und ihre Anliegen vortragen. Und genau sowas schwebt mir eigentlich im Kopf vor, dass man das in Erfurt wieder einführen sollte. Diskussionsforen, die nicht zur Grundlage haben, dass es ein Problem gibt. Ne? Denn wenn Beteiligung oder Diskussion in Erfurt stattfand, dann meistens, wenn der OB mit dem Rücken bereits an der Wand stand und eigentlich auch nicht mehr weg konnte, weil vom Rathaus demonstriert wurde. Deswegen kann ich mir vorstellen, in den Ortsteilen, in den Stadtteilen, diese regelmäßigen Diskussionsformate stattfinden zu lassen, ohne dass es ein Problem gibt, sodass man ja einfach mal visionär auch Sachen besprechen kann oder auch kleine Details in die Wege bringt. Ich würde gerne mit Ihnen über diese Fußgängerbrücke mal drüber laufen, die Thälmannstraße runtergehen, das Malzwerk neben uns liegen lassen und einen Schlenker über die Idorfstraße machen und dann stehen wir in der Krollmannstraße. Die Krollmannstraße kennt jemand? Ja, doch, einiges geht hoch, ist ein leerer Block, der ist fast leergezogen. Der ist mittlerweile verkauft worden von der Kovo. Dort haben viele Menschen gewohnt, die wussten, irgendwann müssen wir hier raus. Also warum versuchen wir nicht selbst, diesen ganzen Komplex zu kaufen, damit wir hier unsere Nachbarschaft erhalten können, damit wir unsere Kita und unsere Schule bleiben können. Und die haben sich auf den Weg gemacht. Die haben eine Genossenschaft gegründet, die haben ein Finanzierungskonzept aufgestellt, die haben ein Sanierungskonzept aufgestellt und dann haben die Lobbyarbeit für sich gemacht. Die sind beim Stadtrat gewesen, der Stadtrat hat gesagt, wir unterstützen das Projekt, die haben Gespräche mit der Kovo geführt. Das Einzige, wo es keinen Weg rein gab, war ein Termin beim Oberbürgermeister. Ja, da haben sie ein Jahr gewartet und dann sind sie irgendwann mal im Vorzimmer bei Herrn Hilge gelandet. Ich konnte aber auch erleben, wie man ganz schnell an einem Termin beim Oberbürgermeister kommen kann, nämlich wenn sie zum Erfurter Immobiliengespräch gehen und ein Bauherr sind. Dann beschweren sie sich mal ordentlich beim Oberbürgermeister und dann werden so die Termine aus der Hand geschüttelt, so nach dem Motto, Freitag ist es immer nicht ganz so schlecht. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen Herzstechen gekriegt. Und das Schlimme an der Geschichte, die ist hier noch gar nicht vorbei. Als die TA im Sommer eingeladen hatte zu einer Diskussion, da war der OB auch da und da wurde er direkt gefragt, ob er denn nicht weiß, bei der Situation, wie sie in Erfurt ist, ja, suchen Sie mal eine Vierraumwohnung, eine Fünfraumwohnung, ob der Stadt dann nicht eine große Chance auch entgeht. Und die Antwort des OBs war, dass er das Beispiel nicht kennt. Also und das in einer Zeit, wo der Wohnraum in die Höhe schießt, wo die Leute im Stadtrat waren, da sitzt der Oberbürgermeister auch mit, die waren ständig in der Presse und die haben die Gespräche mit der Kovo geführt. Und in einer Zeit, in der in Erfurt jede, ich sag mal, Bruchbude für einen Mondpreis verkauft wird und dann gibt es genau zwei Straßenzüge, nämlich diese Feldmannstraße im Norden und dann diese Krollmannstraße. Das ist auf der Einkommensseite, habe ich da einfach ganz große Posten zu verzeichnen. Und ich finde, das müsste ein Oberbürgermeister schon wissen. Das, was wir in Erfurt brauchen, und das ist ähnlich wie mit dem Amt für Zukunftsfragen, da muss man als Oberbürgermeister kein Erfinder sein. Andere Städte sind schon jahrelang da auf einem Weg, wie sowas anders funktionieren kann. Und das Erste, was in Erfurt gemacht werden sollte beim Thema Wohnen, ist so ein fortiger Verkaufsstopp von Immobilien und Häusern von der Kovo und auch von der Stadt selbst. Das Zweite, was man bräuchte, ist eine Vergaberichtlinie. Das heißt, es wird nicht immer an den verkauft, der das meiste bietet, sondern es geht darum, haben die irgendein inhaltliches Konzept. Und so ein wesentlicher Punkt bei diesen inhaltlichen Konzepten ist die Eigentümerschaft. Ja? Dass eben Genossenschaften, die dort das nicht nur kaufen, sondern das auch selbst nutzen, dort einen ganzen großen Mehrwert für die Nachbarschaften in den Stadtteilen ausmachen, dass die einfach so eine Wohnmodelle auf den Weg bringen. Ja, und das Frustrierendste für mich, ich muss das jetzt doch noch kurz anbringen, war dann, als ich mit regierenden Landespolitikern und Kommunalpolitikern am Tisch saß und das dort auch nochmal angebracht hat, ob nicht mal Schluss sein sollte mit dem Verkauf von städtischen Immobilien und dann so achselzuckend die Antwort kam, naja, das ging doch in den 90er Jahren schon los, dass den Erfurter ihre Stadt nicht mehr gehört. Und das war für mich auch so ein wesentlicher Punkt, um zu sagen, naja, wenn ihr nicht wollt oder nicht könnt, dann können wir auch weiter versuchen, das selber zu machen und zur Not auch auf einer politischen Ebene. Und deswegen gibt es auch diese Mehrwertstadt. Ich würde Sie gerne noch zu einem letzten Punkt mitnehmen. Wir gehen noch mal vor zur Themenstraße, steigen in den Bus ein, fahren mal über den Steinplatz, Eisenlebener Straße, wechseln in der Selinenstraße den ÖPNV in die Bahn und fahren mal Richtung Zoopark zum Roten Berg. Dort bin ich in die Schule gegangen. Und mein schulischer Werdegang ging eigentlich in der Thomas-Mann-Schule los, 4 Jahre Grundschule. Und dann hieß es 89-90, so, wer jetzt kann oder will, da kann auf die Heinrich-Herz-Schule. Und wer nicht kann oder möchte, der bleibt eben an der Thomas-Mann-Schule in der Krämpfer Vorstadt. Und ich bin dort auch erstmal geblieben an der Regelschule, bin 1-2 Jahre später nachgezogen und musste dann für mich heute noch Ungeheuerliches feststellen. Ich war nämlich der Einzige, der noch Lebenswelten in beiden Schulen hatte. Ja? Dass ich die alten, neuen Freunde auf dem Gymnasium, die kannte ich aus dem Viertel, die waren noch da. Und die anderen in der Regelschule, zu denen habe ich auch Kontakt gehalten. Da war ich der Einzige. Und das in einem Viertel, wo wir alle mit den Eltern Tür an Tür, Haus an Haus im gleichen Viertel gewohnt haben. Das ist jetzt 18 Jahre her. Ich bin jetzt selbst Vater von 2 Kindern. Der eine ist in der dritten, der andere schult dieses Jahr ein. Und ich habe so ein bisschen Kribbeln im Bauch, wenn ich an den Elternabend denke, wie das da wieder läuft. Da kommt irgendwann die Frage nach einem Schulförderverein und kommen Sie mal in den Schulförderverein. Wir brauchen gut vernetzte Eltern in der Stadt, dann können wir unseren Kindern eine gute Bildung garantieren. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Ich möchte auch, dass mein Kind in einer guten, adäquaten Schule lernt. Wenn ich jetzt aber den Pauseknopf drücke und mir überlege, naja, was passiert denn jetzt mit den Kindern, wo die Eltern Jobs haben, denen es nicht den ganzen Tag darum geht, sich in der Stadt gut zu vernetzen, dann sind es nämlich die, die unten runterfallen. Und genau das würde ich eigentlich meinen Kindern ersparen und ihnen irgendwie eine Art von Bildung gewährleisten, die nicht so eine gesellschaftliche Spaltung in frühen Jahren da schon auf den Weg bringt. Und jetzt kann man als Kritiker natürlich sagen, ja, was kann der Oberbürgermeister da machen? Ne? Bildung ist irgendwie beim Land angesiedelt und alle Eltern können frei entscheiden, was sie wollen. Und ich bin aber der Meinung, egal wo die Kompetenzen des Amtes liegen, für mich ist das Amt des Oberbürgermeisters auch dazu da, um politische Diskurse einzufordern und die auch anzuführen. Und da findet für mich in dieser Stadt zu wenig statt. Also im Grunde genommen geht es, man hat das Gefühl, im Moment so nach der Buga ist das Ende aller Zeiten. Ich weiß nicht, wer in den letzten Tagen die TA gelesen hat. Ja, also wir machen jetzt ein Graffiti-Forum, weil sauber und kunstvoll zur Buga. Und wir müssen jetzt die Bahn kaufen, bevor die Buga kommt. Und die Nordhäuser Straße muss kommen, bevor die Buga fertig ist. Und nach der Buga heißt es dann wieder für uns alle hopp hopp zurück ins Körbchen. So komme ich immer im Moment vor. Genau, damit bin ich ja auch mit dem kleinen Stadtrundgang schon zu Ende. Ich würde vielleicht noch ein letztes Wort sagen, bevor ich an Solbeck übergebe. Als wir im Juni in die Öffentlichkeit gegangen sind, gab es erstmal so eine Euphorie. Und in den letzten Wochen gab es dann auch schon eine große Skepsis von Leuten, die gesagt haben, naja, schön, dass ihr das macht. Spendet auch in Fufi, aber wirklich was ändern werdet ihr nicht oder ihr habt keine Chance. Und ich glaube, die 22 Mitglieder, die wir jetzt sind, und auch Solveig und ich, wir sind nicht der Meinung, dass wir keine Chance haben, sondern wir finden diese Geschichte von dem David, der den Goliath schlägt, eigentlich ziemlich pfiffig. Und mit meinen Großen, den spiele ich auch schon ab und zu mal Schach. Und daher weiß ich, wenn der König sich dem nicht anspielt, dann können auch die Bauern ihn schachmatt setzen. Und deswegen stehen wir hier. Dankeschön.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Solveig Kögel. Ich bin 51 Jahre alt, lebe seit meiner Geburt in Erfurt, bin also nie hier weggegangen. Habe die Stadt erlebt in DDR-Zeiten, in grauen Zeiten, habe die Wende mit hier erlebt und einige Stufen in Erfurt durchlaufen. Also ganz kurz zu meiner Person. Ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und 2 Enkelkinder, die heute auch hier sind, und habe einen 9-jährigen Sohn. Ich habe meine Lehre hier gemacht in Erfurt in der Stadtbibliothek, wo ich auch viele Jahre gearbeitet habe, insgesamt 12 Jahre. und durfte dann daran mitwirken, dass die Universitäts- und Forschungsbibliothek auf dem Gelände der Universität aufgebaut wurde und bin seit einigen Jahren für verschiedene Landesgesellschaften tätig. Eine Seiteneinsteigerin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Kommunikation, das sind so meine Schwerpunkte. Und ich brenne für die Themen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Ressourceneffizienz, nachhaltige Mobilität. Das ist das, was ich beruflich kommuniziere zurzeit seit einigen Jahren und was mir einfach sehr, sehr wichtig ist. Ich habe vor einigen Jahren ein Haus gebaut in Marbach und lebe nun dort seit 2013. Mir ist aufgefallen, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen den alten Marbachern und den neuen Marbachern. Und einige Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, waren auch der Meinung und haben gesagt, wir wollen da was machen. Und unsere Idee war, wir möchten einfach ein bisschen mehr Kultur nach Marbach bringen, jenseits von Karnevalsverein und Fußballclub, was auch wichtig ist und gut ist und seine Berechtigung hat, haben wir dort einen Kinoverein gegründet und zeigen dort einmal im Monat einen Film, einen anspruchsvollen Film. Es gibt eine kleine Einführung und das ist uns tatsächlich ein Stück weit gelungen. Es kommen Altmarbacher, es kommen Neumarbacher, die kommen miteinander ins Gespräch und plötzlich ergibt sich was und plötzlich kommen Ideen und alle machen mit und es macht richtig Spaß. Ja, nebenher bin ich auch noch, habe ich das schon gesagt, Mutter eines 9-jährigen Sohnes. Mein Pflegekind ist heute auch hier und noch nebenher bin ich freiberufliche Nachhaltigkeitsberaterin für die Veranstaltungsbranche. Und da bin ich auch schon bei meinem ersten wichtigen Thema. Sebastian hat es vorhin angesprochen, die ICE City. Wir haben ein großes Geschenk in Erfurt bekommen. Vielleicht ist das nicht allen klar. Und ich habe oft das Gefühl, dass es den Entscheidern in der Stadt nicht klar ist, wie groß dieses Geschenk ist. Wir haben den ICE-Knotenpunkt seit letztem Jahr. Das heißt, einmal pro Stunde kommen aus allen wichtigen Himmelsrichtungen ICEs nach Erfurt, halten dort für einige Minuten, sodass man bequem umsteigen kann und fahren dann wieder los. Was bedeutet das für unsere Stadt? Erfurt liegt ungefähr 50 Kilometer vom geografischen Mittelpunkt Deutschlands entfernt. Das heißt, wir haben eine extrem zentrale Lage in Deutschland. Wir haben diesen ICE-Knotenpunkt, das heißt, wir sind mit dem ICE oder mit Bahn sehr gut erreichbar. Jetzt stellen Sie sich vor, kleine Gedankenreise, Sie führen ein deutschlandweit agierendes Unternehmen und möchten mal alle Ihre Vertriebsleute zu einer Jahrestagung einladen. Sie wollen die wieder ein bisschen auf Kurs bringen und dann einfach mal hören, was die so mitbringen an Erfahrungen. Wo machen Sie das? Wenn Sie wirtschaftlich denken, werden Sie sich überlegen, ich suche mir einen Ort, der zentral gelegen ist, der gut erreichbar ist. Und wenn Sie noch darüber hinaus an Nachhaltigkeit denken und einen ethischen Anspruch haben an Ihr Unternehmen und weiter darüber hinaus wissen, dass seit 2007 Sie gesetzlich verpflichtet sind, als Unternehmer mit einer bestimmten Größe an Mitarbeitern auch über diese Dinge nachzudenken und öffentlich darüber zu berichten, dann werden Sie also überlegen, ich gehe vielleicht nach Erfurt. Und ich bin sehr, sehr traurig darüber und seit einigen Jahren schon in diesem Thema unterwegs, dass es offensichtlich überhaupt kein Konzept dafür gibt, Erfurt zu einem nachhaltigen und klimafreundlichen Veranstaltungsstandort zu machen. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, 60-80% der CO2-Emissionen bei Veranstaltungen entstehen durch die Mobilität. Und hier bin ich wieder bei dem Geschenk. Wir haben 60-80% CO2-Freundlichkeit bzw. Freiheit geschenkt bekommen. Wo ist das Konzept? Wo ist die Vision? Es gibt nichts. Ich finde das sehr, sehr bedauerlich und wie gesagt, ich denke, da wird es einfach Zeit, was zu ändern. ICE City Ost ist ein Riesenthema. Es gibt keinerlei Vorgaben, wie die Investoren aufgestellt sein müssen, die dort was machen. Es gibt keinerlei Vorgaben zum Thema Energie- und Ressourceneffizienz, Klimaschutz, nichts. Wir verschlafen diese Chance und das finde ich einfach nur traurig. So, da sind wir auch schon beim zweiten Thema, steht auf meinem Zettel, und zwar ist das das Thema Verwaltung. Mir fehlt in unserer Erfurter Verwaltung ganz oft der Dienstleistungsgedanke. Ich will jetzt nicht anfangen, Anekdoten zu erzählen, die ich wirklich reichlich habe, bis hin dazu, dass ich letzte Woche bei der Stadtverwaltung angerufen habe und eine Auskunft zu meiner Person wollte und dann wörtlich den Satz bekommen habe, wir haben keinen Plan, was ich irgendwie erschreckend fand. Mir fehlt einfach in unserer Verwaltung wirklich der Dienstleistungsgedanke. Und ich persönlich empfinde die Verwaltung oft als sehr selbstzufrieden und am Bürger vorbei agierend. Die Stadtverwaltung ist ja einer der größten Dienstleister in der Region. Das muss man sich einfach mal überlegen. Und ich denke, da müssen wir ansetzen, da muss sich wirklich was verändern. Es kann nicht sein, dass die Bürger erzogen werden, irgendwas zu machen, irgendwohin gedrängt werden, statt zu überlegen, was will der Bürger, wie kann ich hier eine Lösung schaffen, wie kann ich vielleicht auch eine Interimslösung schaffen. Es muss ja nicht immer alles sofort perfekt sein. Und es ist noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt als Marbacherin. Also wir haben mit daran gewirkt, dass das Marbacher Maifeuer stattfand. Das war immer ein ziemlich großes Event, einmal im Jahr, wo sich alle Marbacher Vereine beteiligt haben. Und vielleicht weiß das der eine oder andere von Ihnen, dieses Marbacher Maifeuer gibt es nicht mehr. Das hat sicherlich auch verschiedene Gründe, aber einer der Gründe ist, dass es einfach extrem schwierig war und mit einem hohen Aufwand verbunden war für die Leute, die ehrenamtlich arbeiten, die erforderlichen Genehmigungen zu bekommen. Es haben sich die Aussagen von den verschiedenen Ämtern teilweise widersprochen. Man wusste nicht genau, wer ist jetzt, wen brauche ich alles, wen muss ich mit ins Boot holen. Und das war einfach so, dass irgendwann viele gesagt haben, nee, also Leute, machen wir nicht mehr. Und so wird so bürgerschaftliches Engagement einfach mit dieser übergroßen Richtlinienkompetenz und mit diesem mangelnden Servicegedanken tot gemacht. Ich sage es mal so deutlich. Ich empfinde das so und für mich ist wichtig, was will der Bürger, wie kann ich den Bürger zufriedenstellen, wie kann ich ihm entgegenkommen und vor allem, wie kann ich einen Ansprechpartner stellen, wenn er ein Anliegen hat und kann das im Amt oder in der Verwaltung klären, was er will und nicht sagen, da müssen Sie mal dorthin gehen und dann gehen Sie mal dahin und machen Sie mal das noch. Ich glaube, das kennen wir alle und mich nervt das einfach tierisch an und ich finde, da muss angesetzt werden, da müssen auch die Verwaltungsangestellten sensibilisiert werden und es muss einfach ein Umdenken im Servicedenken erfolgen. Ja, jetzt habe ich gerade schon kurz vom Marbacher Maifeuer erzählt. Ich habe ein ganz wichtiges Thema, das ist für mich einfach die Bürgerbeteiligung. Wir wissen, Erfurt hat 53 Ortsteile, 44 davon sind Ortsteile mit einer eigenen Ortsteilverfassung. Das heißt, da gibt es einen Ortsteilbürgermeister, da gibt es einen Ortsteilrat, der tagt. Das sind also ungefähr knapp 100.000 Einwohner von 211 und 215.000 ganz genau, die in Ortsteilen leben. Und diese Ortsteilbürgermeister arbeiten ehrenamtlich und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Ortschaftsräte, die Ortsteilräte quasi der Persilschein für den Stadtrat sind. Also die werden angehört, die kriegen einen riesen Packen Papier, bevor eine Stadtratssitzung stattfindet. Die müssen sich da durchquälen. Meistens gucken sie eh nur die Punkte an, die ihren Ortsteil betreffen, müssen dann eine Stellungnahme dazu abgeben. Und dann bekommen sie die Entscheidung des Stadtrates mitgeteilt. Manchmal klappt es, da wird die Stellungnahme berücksichtigt, manchmal nicht. Keiner weiß, wie ist es dazu gekommen. Welche Einflussmöglichkeiten haben wir? Und ein ganz schlimmes Beispiel auch, wie sich unser derzeitiger Oberbürgermeister in Erfurt aus Dingen, die die Ortsteile betreffen, herauszieht und einfach seiner Verantwortung als Stadtoberhaupt nicht gerecht wird, ist der Bau der Moschee in Marbach. Es ist ein sehr, sehr heikles Thema, es ist ein sehr angstbesetztes Thema. Ich habe eine klare Meinung dazu, ich bin dafür, dass diese Moschee gebaut wird, das kann ich ganz deutlich sagen. Aber ich musste auch miterleben, dass unser Oberbürgermeister nicht den Mut hatte, nach Marbach zu kommen, nicht den Mut hatte, eine Bürgerversammlung einzuberufen. Es war keiner da. Die Ahmadiyya-Gemeinde hat selber eine Versammlung ins Leben gerufen und die Marbacher Bürger haben sich einfach nicht gehört gefühlt. Und ich finde, das leistet Kräften Vorschub, den ich einfach keinen Vorschub leisten möchte. Ich finde, hier muss gehandelt werden. Der Oberbürgermeister hat die Verantwortung, mit den Leuten zu reden, sich vor Ort ein Bild von der Stimmung zu machen, die Leute mitzunehmen, die Ängste, die Sorgen, die Bedenken, was auch immer, aufzunehmen und sich das zumindest mal anzuhören und darauf auch zu antworten. Es war keiner da in diesem ganzen Prozess. Wenn man weitergeht, hätte man auch Mediatoren einsetzen können. Man hätte so viel machen können und nichts davon ist passiert. Deshalb meine Forderung, wofür ich mich gerne einsetzen möchte. Und zwar möchte ich gerne eine Satzungsänderung bewirken in Erfurt und möchte, dass die Ortsteilbürgermeister oder die Ortsteilräte im Stadtrat vertreten sind. Und zwar so, dass sie dort auch ein Stimmrecht haben und nicht nur angehört werden und das war's dann. Ich finde, es ist Zeit für eine Vertretung der Ortsteile im Stadtrat, für eine Fraktion der Ortsteile, könnte man so sagen, wie auch immer. So, ich habe noch ein weiteres Thema auf meinem Papier und zwar ist das Thema Familienfreundlichkeit. Ich sagte ja eingangs, ich bin zweifache Großmutter, ich bin zweifache Mutter. Ich habe also alle Lebensstufen quasi, oder noch nicht alle, aber schon ziemlich viele Lebensstufen durchlaufen. Und wenn Sie sich vorstellen, was im Sommer so in Erfurt los ist und wenn Sie sich mal vorstellen, ich weiß nicht, viele von Ihnen werden das kennen, es sind nicht Kinder hier, Sie möchten mit Ihren Kindern auf den Spielplatz gehen. Es ist schönes Wetter, Sie haben Lust, auf den Spielplatz zu gehen, möglichst irgendwo in der Nähe, vielleicht auch in der Innenstadt, vielleicht arbeiten Sie dort oder wollen sich mit ein paar Freunden treffen, weil die Kinder zusammenspielen. Idealerweise wollen Sie vielleicht noch einen Kaffee trinken nebenher oder irgendwas anderes und ein Stück Kuchen essen. Meine Erfahrung ist, da gibt es leider viel zu wenig Anlaufpunkte. Es gibt zu wenig Bäder, Freibäder in Erfurt. Es gibt zu wenig Hallenbäder in Erfurt. Es gibt zu wenig Spielplätze in Erfurt. Es gibt teilweise sind unsere Spielplätze einfach herzlos angelegt. Und von der Kapazität viel zu gering. Wenn Sie sich vorstellen, der schöne Spielplatz hinter der Krämerbrücke, wie der im Sommer belegt ist, das ist teilweise schon gefährdend, was da manchmal stattfindet. Ein weiteres Thema ist das Thema Schulen. Es wird ja sehr lang und breit über die maroden Schulen geredet und über das Schulsanierungskonzept. Es gibt dieses Konzept noch nicht so wirklich und was es vor allem noch gar nicht gibt, ist der Fahrplan. Wie kann die Sanierung der Schulen erfolgen? Aus meiner Sicht ist das ein Kapazitätsproblem. Das heißt, das Problem ist, wo sollen die Schüler hin, wenn ihre Schule saniert wird? Die Schulen sind extrem belegt. Die Europaschule fährt fünfzügig, ja, fünf Klassen in jeder Klassenstufe. Ganzen Marbacher gehen dorthin zum Beispiel. Aus meiner Sicht müssen neue Schulen gebaut werden. Und dann können die Schüler hingehen, während ihre Schule saniert wird und dann wieder zurückziehen. Mein Anliegen wäre, sollte ich Oberbürgermeisterin von Erfurt werden, das auf den Weg zu bringen und da einfach viel mehr machen. Ja, Sebastian hat es schon gesagt, wir haben natürlich, das liegt in der Natur der Sache, auch Überschneidungen. Ein wichtiges Thema ist auch mit meinem 9-jährigen Sohn, der Schulweg oder der Weg zum Kindergarten. Ich kann das nur bestätigen, was Sebastian gesagt hat. Auch ich habe das so erlebt. Deswegen würde ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Ja, ein weiteres Thema. Kinder ab 6 Jahren müssen im ÖPNV bezahlen, wenn sie nicht gerade eine Monatskarte haben, weil sie irgendwo anders zur Schule gehen. Das finde ich aberwitzig. Für eine Stadt, die eine gewisse Familienfreundlichkeit ausstrahlen möchte, ist das einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und da bin ich auch schon beim nächsten Thema Verkehr. Ich mache es kurz. Wir alle sind wahrscheinlich ratlos angesichts des zurückgezogenen Parkraumkonzepts beziehungsweise der Entscheidung, dass der Oberbürgermeister also 600.000 Euro ausgibt für Parkautomaten und dann kurz vor Inbetriebnahme sagt, machen wir nicht, müssen wir erst mal drüber nachdenken, es gibt noch zu viele ungelöste Fragen. Da frage ich mich ernsthaft, was ist denn bis dahin passiert? Wer hat denn darüber nachgedacht? Warum gibt es da keine Antworten auf diese ungelösten Fragen? Und dann denke ich, muss man einfach darüber nachdenken, angesichts von 48.000 Einpendlern nach Erfurt und 112.000 Autos, die es in Erfurt gibt, wo können die hin? Also ich bin auch für nachhaltige Mobilität, ich bin auch überzeugt davon, dass es eine Mobilitätswende geben wird, aber noch ist sie nicht da. Und wir müssen mit den Gegebenheiten umgehen, die wir jetzt haben, und dafür müssen Lösungen her. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen ganz kurzen Vergleich ziehen. Jeder weiß, was ein Fahrscheinticket in Erfurt kostet, 1,90 Euro. Ne? Sie wissen auch, wie lange Sie damit fahren können? 1 Stunde? Sie wissen, dass Sie die Richtung nicht ändern dürfen? Und ich habe mal geguckt, ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren mit meinem Mann in Paris zu sein, dort sehr schöne Tage zu verleben. Die Pariser Metro hat ein Schienennetz von 219 Kilometern. Erfurt hat ein Schienennetz von 87 Kilometern. Das Ticket für den ÖPNV, sprich Metro in Paris, kostet 1,90 Euro. Sie können damit 1,5 Stunden fahren und beliebig oft die Richtung wechseln. Das ist einfach eine Frage, wie geht man mit seiner Bevölkerung um, was ist mir wichtig, wie möchte ich meinen Verkehr in der Stadt gestalten, und da, denke ich, muss man auch ansetzen. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch kurze Worte sagen, was ich mir vorstelle. Ich stelle mir vor, in Erfurt eine, und das ist ein altmodisches Wort, was ein Freund von mir neulich gesagt hat, eine ehrbare Politik zu machen. Ich halte nichts von Geklüngel. Ich finde Fairness wichtig und Transparenz. Und das ist mein Ansatz, den möchte ich verfolgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ich würde die beiden Kandidaten und Kandidatinnen bitten, nochmal nach vorne zu kommen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich dort drüben registrieren zu lassen und auch schon mal abzustimmen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach nochmal zu vertiefen, Fragen zu stellen und zu gucken, was wollen Sie noch wissen? Gibt es eine Frage an die Kandidaten?
Ja, vielen Dank. Solveig, du hast gesagt, dass dir die Ortsteilverfassungen am Herzen liegen und dass ein Großteil der Erfurter Bevölkerung eben in solchen Ortsteilen lebt. Ich sehe aber ein Defizit darin, dass ein Teil der Erfurter eben nicht in solchen Ortsteilen lebt, die einen Ortsteilrat haben. Also gerade eben die großen, Andreasvorstadt, Innenstadt, die haben eben das nicht. Also wie würdest du damit umgehen, auch diesen Leuten in Erfurt dann eine entsprechende Stimme zu geben? Oder ist das für dich kein Thema?
Ganz klar, mein Konzept ist nicht ausgereift. Wir haben ja jetzt die Situation, dass die Ortsteile nicht gehört werden. Ja. Und ein Ansatz wäre eben, die Ortsteile auch im Stadtrat zu vertreten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die anderen Ortsteile, die keine Ortsteilverfassung haben, ein Stimmrecht bekommen. Wie man das jetzt genau regelt, das weiß ich im Moment noch nicht, aber ich denke, auch dafür wird es eine Lösung geben.
Ja, mein Name ist Falko Stolp. Ein Wort hat mir gefehlt bei beiden. Ich weiß nicht, Sebastian, habe ich nicht von Anfang an gehört. Das Wort Fahrrad, Fahrrad in Erfurt. Wie sieht es damit aus? Wir haben von Verkehr geredet. Und welche Vorstellungen existieren da?
Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und besitze die Bahncard 50. Das heißt, ich lege 800 Kilometer mit Rad und Bahn zurück oder auch nur die 5 Kilometer in der Stadt. Das ist mir ein großes Ärgernis. Wenn man ausgefallen, da ist es wieder, wenn man von A nach B kommt. Ich glaube, was ich gerne einführen würde und was relativ unkompliziert ist, ist, dass es so eine Art von Hotline gibt, in der man sofort melden kann, hier stimmt was nicht mit dem Fahrrad. Ja, ich weiß, ich muss immer die Strecke Videobuster und da führt der Fahrradweg zum Beispiel über zahlreiche Bordsteine, die einfach immer dich hindern beim Radweg. Und ich glaube, so eine Hotline, wo man schnell Sachen anzeigen kann, das wäre ein erster Schritt. Und ansonsten finde ich aber, ich habe ja vorhin gesagt, es wird eine Mobilitätswende kommen und ich glaube, da ist der Schlüssel dazu ein kostenfreier ÖPNV und ein ganz starker Fuß- und Radverkehr in der Stadt.
Ja, ich denke, auf jeden Fall muss es einen Ansprechpartner in der Verwaltung geben für Radwege. Ich selber fahre auch Rad und erlebe da auch die absurdesten Situationen, dass Radwege zugeparkt sind, dass die kaputt sind, dass riesenhohe Bordsteine sind, dass sie plötzlich aufhören, im Nichts verschwinden, keiner weiß, was ist jetzt. Und das sind Dinge, die auf jeden Fall zu klären sind. Ganz wichtiges Thema, ja.
Eigentlich wollte ich nicht zum Thema Migration und Integration was sagen, aber das wurde jetzt noch nicht direkt angesprochen, deswegen gern an euch beide. Also ich habe mich sehr geärgert, weil in diesem Jahr in Thüringen in verschiedenen Kommunen Integrationsmanager angestellt worden sind, die sich quasi ein Jahr damit beschäftigt haben, Integrationskonzept zu formulieren und mit verschiedenen Akteuren, Initiativen und so weiter in Kontakt zu kommen. Jetzt ist dieses Konzept geschrieben worden und steht da und ganz viele, Akteure, die haupt- oder ehrenamtlich in dem Bereich tätig sind, haben von Anfang an gesagt, ja, eigentlich irrelevant, ob es da ist oder nicht, weil damit wird sowieso nichts getan und Erfurt wird es wieder in die Schublade unten stecken und das war's. Habt ihr irgendwie eine Stellungnahme zu diesem Thema im Kopf? Wie kann es damit weitergehen?
Also ich habe das Konzept jetzt nicht in Gänze gelesen, aber ich bin gerade beruflich viel in Thüringen unterwegs und weiß, das ist einfach ein großes Problem. Wie überall ist das Geld, was zum Problem gemacht wird, was eigentlich keins ist. Ne? Und man hat viel Geld, Nerven und auch Leute angestellt, um eine Integration zu gewährleisten, um den Leuten, die hier angekommen sind, die Leute in Wohnung zu bringen und auch in eine Art von Nachbarschaft zu bringen. Und das, was jetzt vielerorts passiert, ist, dass die Leute zurück in große Unterkünfte ziehen sollen, damit man diese Doppelbelastung nicht hat. Ne? Weil man hat erstmal viel angemietet, kommt jetzt aus den Mietverträgen nicht raus und das ist gerade so ein drängendes Problem, was ich da sehe, was jede Art von Integration verhindert. Und ich glaube, was es auf jeden Fall gehen muss, ist, dass gewährleistet wird, dass Kinder in eine Schule, in eine Kita kommen, dass Leute in Wohnungen kommen und damit eine aktive Nachbarschaft haben und dass Leute relativ unkompliziert in Jobs oder in den Arbeitsmarkt integriert werden können.
Naja, es ist so wie mit vielen anderen Konzepten. Ne? Es wird ein Konzept gemacht, das ist gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht, vor allem in der Umsetzung. Und es ist jetzt nicht mein Spezialthema, aber ich würde gerne mal wissen, wie sind denn die Akteure dazu gefragt worden? Sind die denn einbezogen worden in dieses Konzept und haben die auch eine Stimme gehabt?
Also ja, es gab ein, zwei Möglichkeiten, wo man sich zumindest in Erfurt einbringen konnte. Aber wie gesagt, also ich arbeite selber in dem Bereich und es gab auch andere, die sehr interessiert waren, gleichzeitig aber da nicht viel Hoffnung reingesteckt haben und gesagt haben, daran, also ob man nun dort erscheint oder nicht, einen großen Unterschied wird es nicht machen. Das Konzept am Ende ist jetzt ganz interessant. Während des Prozesses wurden sehr wenig tatsächliche Akteure angesprochen. Und es geht halt um alle Lebensbereiche, also nicht nur um Wohnen und Arbeit und Nachbarschaft, sondern halt auch, wer trägt welche Kosten, wie werden Dolmetscher finanziert, dass auch der Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Erfurt und Thüringen ermöglicht wird und so weiter. Also es ist sehr vielschichtig und ich bin ein bisschen naiv vielleicht, wenn ich Erwartungen da reinstecke, dass das irgendwie angepackt wird, zumindest punktuell. Genau, deswegen ein wichtiges Thema für ganz viele Menschen in Erfurt und Umgebung.
Ja, Dankeschön. Ich würde es auf jeden Fall mitnehmen und mir das genauer anschauen. Ich kann jetzt leider keine qualifizierte Auskunft dazu geben. Okay, danke.
Ja, hallo auch mal von meiner Seite. Und zwar, ihr hattet jetzt beide sehr ausführlich irgendwie Dinge geäußert, die ihr irgendwie mitbringt, Dinge, die mir gefehlt haben. Ein großes Thema für mich persönlich, aber ich glaube auch für viele Erfurterinnen und Erfurter, ist die Frage der Mieten und der steigenden Mietzahl, also der Mietpreise quasi. Das spiegelt sich, also das geht ja dann weiter in Gentrifizierung und ähnliche Sachen. Soziale Durchmischung findet quasi, was Lebensqualität in der Erfurter Innenstadt angeht, kaum noch statt, sozusagen. Es gibt so eine Verdrängung von sozial Schwachen an die ländlichen Gebiete. Meine Frage, habt ihr dazu eine Position und wenn ja, welche? Also weil, wie gesagt, das fehlt mir wirklich und das ist, glaube ich, etwas, was viele Erfurterinnen und Erfurter, besonders aus dem Jungspektrum, sehr bewegt.
Ja, ich hatte ja zu Beginn das Thema Kreumannstraße, ne? Also eine Genossenschaft, die sich in Erfurt gegründet hat, um dieses Thema einfach aktiv auch anzugehen, angesprochen. Und ich finde, das sind so eine Wege, die einfach, ja, da der richtige Weg wären, um die Immobilien, die am Markt sind, auch den Leuten, die dort drin sind, in Eigentümerschaft zu überlassen und die da auch ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Ich weiß, dass es bundesweit zahlreiche Kommunen gibt, die da aktiv dabei sind. Im Moment wird ja diskutiert, die Grundsteuer dahingehend zu ändern, dass man Grund und Boden so behandelt steuerlich wie Luft und Wasser. Das ist ein Grundgut ist, was nicht vermehrbar ist und der Wert auch nicht vermehrbar ist. Und im Grunde genommen sieht dieser Vorschlag vor, Wertsteigerung einer Immobilie sofort abzuschöpfen, weil diese Wertsteigerung ja vor allem durch das Umfeld kommt. Ja? Also durch einen Anschluss an den ÖPNV, durch eine attraktive Kaffeelandschaft. Und das ist ja genau das Problem, was wir in den großen Ballungszentren haben. Ne? Du hast Gentrifizierung erwähnt. Ich habe in Berlin im Wedding gewohnt. Reinhard Grebe hat gesagt, kennen Sie den Wedding? Das ist der Bezirk, wo die Türken wegziehen, weil sie Angst vor den Albanern haben. Die Spätis, die dort mal existiert haben, das sind heute alles Biokraftwerke. Und ich sag mal so, die sozial Schwachen, die damals mit unserer Nachbarschaft gewohnt haben, die wohnen jetzt in Lichtenberg. Das ist jetzt weit weg, das Thema. Wir haben das Thema im Ilversgehofen in Erfurt-Nord an der Magdeburger Allee lange diskutiert. Ich habe die letzten 3 Jahre dort gearbeitet als Stadtteilmanager. Und es gibt relativ viele aktive Leute, die das Thema angehen. Und aber wenig Unterstützung auch aus der Verwaltung erfahren. Also es gibt in der Verwaltung seit 3 Jahren ein Bündnis für bezahlbares Wohnen. Das ist bis heute nicht in die Potte gekommen und hat bis heute kein wirkliches Papier auf den Weg gebracht. Und da wäre aus meiner Ansicht nach die Stimme oder das Gewicht des Oberbürgermeisters ganz zentral, um dieses Papier auch einfach mal einzufordern. Und wenn Sie in der Verwaltung fragen, ja, entwerft mal so ein Vergabekonzept, dann haben die in der Verwaltung keine Leute, die das auf den Weg bringen können und müssen sich davon Agenturen von außen einkaufen. Also es gibt auch da ein ganz großes Problem von Know-how, was wir in der, ich sag mal, in der Ebene der Erfurter Entscheidungen eben haben.
Ich denke, es gibt keine allgemeingültige Antwort auf dieses Thema. Ich sehe den Ansatz darin, möglichst zu schauen, wie handhaben das andere Kommunen in Deutschland. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Es wird ja immer gesagt, wir hatten ja dieses öffentliche Hinterzimmergespräch in Nerli und da war das ja auch ein Thema. Und da ist gesagt worden, ja, Erfurt hat keinen Wohnraum mehr, es gibt keine Flächen mehr, es können keine Wohnungen geschaffen werden, Sozialwohnungen oder weniger und so weiter. Es ist keine Frage der Flächen meiner Meinung nach, sondern es ist eine Frage des Wollens und des Planens und des Umsetzens. Und ich denke, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mir ist jetzt gerade der Name der Stadt entfallen, aber eine Stadt, von der ich gelesen habe, handhabt das so, dass sie einen Zuschuss zahlt. Also dass praktisch dieser Differenz zwischen bezahlbar und Preis am Markt von der Kommune ausgeglichen wird für die Leute, bei denen das notwendig ist. Das wäre ein Ansatz. Es gibt viele andere Ansätze. Man muss sich das anschauen, man muss mit den Leuten sprechen und auch da fände ich es wichtig, Betroffene zu hören und dann sich an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, wie es gehen kann.
Ich hatte es vorhin ja auch schon mal gesagt, also ich fordere, und das haben wir auch in Ilversgehoven gefordert, einen absoluten Stopp von Verkauf von eigenen Häusern, städtisch und auch Kovo. Das ist die einzige Handhabe, die eine Stadt hat, sind die eigenen Häuser. Und wenn ich meine zweiten Nachbarhäuser angucke, das linke ist seit Jahren leer, im letzten Jahr dreimal verkauft worden. Und das rechte Haus, da wohnen Leute, die zahlen alle an verschiedene Eigentümer Miete und haben die noch nie gesehen und kennen nur diese Kontonummer. Und der Witz bei der Sache ist, das waren beides mal Kovo-Häuser.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, ich hätte noch mal so eine allgemeine Frage an euch, ob ihr da Optionen, Visionen seht, was das Thema Pflege und Eingliederungshilfe in Erfurt betrifft. Also die Hilfsstrukturen für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarfen. Jeder achte Erfurter ist davon unmittelbar betroffen. Habt ihr da Pläne? Habt ihr darüber schon mal gesprochen? Da hätte ich gerne mal ein paar Sachen drüber gehört.
Jetzt muss ich es persönlich machen. Ich habe eine Mutter, die ist in Pflege, ja, und ich bin ja schon seit vielen Jahren dran, diesen Pflegestatus zu bekommen und auch eine Einrichtung zu finden, ne? Und arbeite jetzt beim Sozialverband der Pflegewirtschaft. Für mich ist das bis heute ein Dschungel, den ich nicht verstehe. Und wenn ich in meiner Dienstberatung sitze und es kommt zum Thema Pflege, dann geht es mir nur links und rechts. Und so geht es mir mit vielen Themen, wo ich einfach nicht hinterherkomme. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Ich meine, Pflege ist ein Spezialthema, aber ich glaube, viele Themen sterben, weil auch Leute, die sich dafür interessieren, einfach nicht hinterherkommen. Und es ist ein wichtigstes Thema. Also wir haben jetzt, glaube ich, in Deutschland etwa 2,5 Millionen. In 20 Jahren werden es 5 Millionen sein. Und da kommt hier was auf uns zu. Und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Ich weiß, dass es ein Pflegekonzept gibt. Das hat das Sozialamt in Erfurt auf den Weg gebracht, auch mit einem Beteiligungsverfahren. Also es findet nicht alles ohne Beteiligung statt. Und ich glaube, das ist ein Konzept, mit dem man arbeiten kann.
Danke für diese Frage. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin selbst auch persönlich betroffen als Pflegemutter. Ein Großteil der Zeit, die wir aufwenden, geht dafür drauf, Gespräche zu führen, Anträge zu stellen, uns zu rechtfertigen, Dinge überhaupt erstmal rauszufinden, was völlig unklar ist, wer ist Ansprechpartner, was muss ich machen. Welche Mittel stehen mir zur Verfügung? Und genau das ist das Thema. Also pflegende Angehörige haben oftmals nicht diese Zeit, denn die sind in die Pflege eingebunden, sind zum Teil hoch belastet und haben einfach nicht die Möglichkeit, solche Dinge zu machen. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie das gelöst werden kann. Es gibt mehrere Strukturen, Vereine in Erfurt zum Beispiel auch, die da helfen können, das ist aber noch zu wenig bekannt. Und meine Erfahrung ist, dass auch die entsprechenden Stellen in der Verwaltung nicht gerade üppig besetzt sind. Und hier würde ich ansetzen und würde den Personalschlüssel verändern und würde da Beratungsangebote stärker in den Vordergrund stellen und einfach den Menschen, die pflegen, helfen. Das wäre für mich ein wichtiges Anliegen.
würde vielleicht noch eine Sache ergänzen. Also ich glaube, dass wir thüringweit aber auf einem guten Weg sind, denn im Ministerium für Soziales ist zumindest angekommen, dass Familie nicht mehr nur noch Mutter, Vater, Kind ist, sondern dass zur Familie auch ein Nachbar gehören kann, der sich nachmittags um die Kinder kümmert oder auch mal einen Einkauf mitmacht, weil man weiß, die Familien haben eine enorme Belastung, ja, durch Pflegefälle und durch eigene Kinder. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass eben Familie nicht mehr nur noch Mutter, Vater, Kind ist, sondern dass da auch Nachbarn, Großeltern und Enkel dazugehören. Also im Grunde genommen alle, die für Erziehung und Pflege zuständig sind.
Ja, passt vielleicht jetzt ganz gut und könnt ihr vielleicht dann auch entsprechend kurz beantworten. Habt ihr Visionen zu Wohnen im Alter? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Vision im Alter, ich finde ja so eine WG ist gut. Nicht nur für Alte, sondern auch intergenerationell. Das hat auch das Wohnkonzept der Kreumannstraße meines Wissens beinhaltet, dass da eben nicht nur junge, hippe Leute miteinander wohnen, sondern dass da auch Leute mit Migrationshintergrund wohnen oder eben auch alte Leute, die einfach auf eine aktive Hausgemeinschaft angewiesen sind.
Ja, also das ist absolut auch meine Meinung. Ich denke, also wir werden alle älter und wenn ich mir vorstelle, ich bin dann in einem Stadtviertel, in dem es auf relativ engem Raum in Erfurt 4 Altersheime gibt und altersgerechtes Wohnen, eine Apotheke und ein Ärztehaus und ein Hörgeräteakustiker, da habe ich einfach Bauchschmerzen dabei und da kriege ich einfach irgendwie schlechte Laune bei dem Gedanken daran. Also ich setze auch auf das Thema generationenübergreifendes Wohnen und vor allem setze ich darauf, alte Menschen nicht in bestimmte Stadtteile zu verlegen und ja, einfach eine Durchmischung von allen Altersstufen anzustreben.
Gibt es weitere Fragen? Genau, vorletzte Frage.
Also ich habe keine inhaltliche Frage. Ich habe viele Themen hier gehört, die mich auch bewegen. Jetzt wäre meine Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe jetzt gewählt und ich bin dabei und ihr habt mich bekommen sozusagen. Ich habe meine E-Mail-Adresse hinterlassen. Was mache ich jetzt? Das fühle ich mich gerade so ein bisschen stark.
Das wollte ich gerade erzählen nach der letzten inhaltlichen Frage. Vielleicht fange ich kurz an und dann könnt ihr noch mal ergänzen. Heute Abend um 18 Uhr, bis 18 Uhr kann heute gewählt werden. Ja, ihr habt die Möglichkeit, euch hier nochmal zu registrieren, eure E-Mail-Adressen zu hinterlegen. Wir informieren dann auf Facebook und über unsere Website über den Kandidaten oder die Kandidatin, die gewonnen hat. Und dann müssen wir 250 Stimmen im Rathaus bekommen. Das heißt, da muss man hingehen, unterschreiben, dass wir kandidieren dürfen. Und dann geht der Wahlkampf los und alle, die sich registriert haben, können auch mit eingebunden werden. Aber vielleicht noch ein paar Worte von euch.
Ja, also das ist erstmal das Prozedere. In der Vergangenheit war es so, dass wir 2 abgeschlossene Kampagnen geplant haben. Also die hatten einen Anfang und ein Ende. Zwischendurch haben wir uns relativ sporadisch zu aktuellen lokalpolitischen Themen gemeldet, also nur wenn es uns wirklich sehr dringend erschien. Wir hatten in den heißen Phasen wöchentliche Treffen. Das wird wahrscheinlich jetzt, also jetzt wird es erst richtig heiß und da kann man gern dazukommen.
Ja, super. Also E-Mail-Adresse hinterlassen ist erstmal ein super Schritt. Da würde ich auch alle bitten, die weiterhin angebunden sein wollen, das zu tun. Des Weiteren gibt es unseren Facebook-Auftritt. Da kann man natürlich sich auch immer informieren, wenn man auf Facebook unterwegs ist. Was tatsächlich auch nochmal ein Schritt ist, sind diese 250 Stimmen. Das heißt, wir können nicht einfach rumgehen und an Türen klingeln oder uns auf den Domplatz stellen, sondern wir müssen 250 Menschen dazu bringen, ins Rathaus zu gehen und für unseren Kandidaten, ganz gleich ob Sebastian oder ich, das wird zu unterschreiben und erst dann ist der Kandidat gesetzt. Ja, und dann es ist nichts Ehrenrühriges, wenn ich das Thema Geld anspreche. Wahlkampf kostet Geld. Wir wollen eine hohe öffentliche Sichtbarkeit erreichen. Wir wollen einfach auch Menschen erreichen, die heute noch nicht hier sind. Und wir haben eine kleine Spendenbox aufgestellt. Auch da bitten wir Sie, darüber nachzudenken, inwieweit Sie uns unterstützen können. Und auf den Flyern, die hier auf den Stühlen liegen, liegt auch unsere Kontoverbindung. Also wir freuen uns da über Hilfe. Dankeschön.
Wer möchte die Abschlussfrage stellen? Genau.
Wenn wir jetzt ganz optimistisch sind und wir haben dann im April die Oberbürgermeisterwahlen der Stadt Erfurt sind beendet, die Stimmen sind ausgezählt und der neue Oberbürgermeister der Stadt Erfurt ist dann quasi die Mehrwertstadt Erfurt. Jetzt haben wir aber dann quasi den Stadtrat ohne Mitglied der Mehrwertstadt Erfurt. Wir haben die ganzen Dezernentenstellen in der Stadt, die quasi auch immer von Rot-Rot-Grün gewählt wurden. Das heißt, höchstwahrscheinlich auch in der Verwaltung, die Amtsleiter, ist es dann einfach so, ihr gehört ja momentan nicht zu diesem kommunalpolitischen Establishment. Das heißt, es wird natürlich dann, wenn wir ganz optimistisch sind und es klappt, dann wird es sehr schwer. Wie geht ihr denn eigentlich dann damit um? Denn das ist ja dann die Realität. Das heißt, ich denke schon, dass man jetzt auf neue politische Kräfte in der Stadt Erfurt bei diesen ganzen Klüngeleien nicht unbedingt Wert legt und das auch nicht unbedingt als sehr willkommenen Akt begrüßen wird.
Ich will es jetzt nicht bei meiner Familie festmachen, aber ich habe eine Schwiegermutter, die hat in einem anderen europäischen Land sehr viel Erfahrung und hat gesagt, ihr habt da keine Chance, ihr werdet euch total aufreiben, genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Ne? Ihr habt keine Vernetzung in der Verwaltung, ihr habt keine Mehrheit im Stadtrat, also selbst wenn man jetzt fitte Leute hat, die sagen, na klar, würde ich gerne Dezernent werden, wir haben da keine Mehrheit, um das zu setzen. Ich würde sagen, da brauchst du eine Charmoffensive im Amt, um die Leute auch einfach davon zu überzeugen, dass das, wofür man steht und das, was man als Person mitbringt, Hand und Fuß hat.
Naja, also die Frage ist total berechtigt. Es wird schwer, auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es durch Charme alleine zu lösen ist, wobei Sebastian da ein großes Maß mitbringt. Ich denke, hier sind Netzwerkqualitäten gefragt. Also man muss in die Fraktionen gehen, man muss mit jedem Einzelnen sprechen. Man muss versuchen, politische Mehrheiten zu schaffen und zwar sachorientiert. Ja? Es geht hier nicht darum, parteipolitische Interessen zu vertreten, sondern es geht darum, Mehrheiten für Entscheidungen zu bekommen. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich weiß, dass das schwer wird. Es muss so sein, dass die Menschen, die in der Stadtratsfraktion für eine Partei sitzen, auch den Mehrwert für sich spüren. Und zwar ist es auch eine Frage, wie bestimmte Entscheidungen dann kommuniziert werden. Ich denke, da kann man ansetzen und ich bin optimistisch, weil dieser Zustand ja nicht allzu lange andauern wird. Es wird ja dann nach einem Jahr auch eine weitere Kommunalwahl geben und da wird dann auch der Stadtrat neu besetzt.
Das war die Abschlussfrage. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und die Zeit, die Sie in die vielen Reden und Antworten gesteckt haben.